Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon Carsten Kellermann, das bin ich. Und auf der anderen Seite der Leitung in Düsseldorf sitzen Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Carsten und ein Hallo nach da draußen.
Ja, Hanna, wir waren gestern tatsächlich Zeuge eines, ja, wie nennt man es, besonderen Ereignisses, war es mal zumindest eines außergewöhnlichen Ereignisses, eines Sieges von Borussia Mönchengladbach gegen eine Spitzenmannschaft der Fußball-Bundesliga. Das hat es in dieser Saison, in dieser Form noch nicht gegeben. Es gab Unentschieden gegen RB Leipzig und gegen Leverkusen, aber jetzt ein Sieg gegen Borussia Dortmund, 1:0, Haris Tabakovic kurz vor Schluss. Und ich sag mal so, mit diesem Sieg hat Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt eingetütet, wie es so schön heißt. Und Hanna, die Stimmung war prächtig nach dem Tor von Tabakovic und dem VAR-Entscheid.
Du hast das seltene Ereignis eines Sieges gegen ein großes Team angesprochen, aber Siege von Borussia sind ja mittlerweile generell eher selten. Das war jetzt der 8. Sieg in der Saison und ja, es ist wahrscheinlich einer, der auch vor allem für die Fans mehr in Erinnerung bleiben wird als andere. Und Borussia hat, wie du es richtig gesagt hast, eben die Klasse gehalten. Und der Moment, in dem Florian Bartstübner dann, man konnte es ja schon erahnen, als er das Zeichen gemacht hat, dass er jetzt gleich was sagen wird, danach war dann schon, glaube ich, einer der lautesten Momente dieser Saison im Borussia Park. Ich war beim späten Tor gegen Union Berlin nicht im Stadion, stell mir das aber so auf der Emotionsskala ähnlich vor. Und ja, man hat dann gemerkt, wie auf dem Rasen und auch auf den Rängen einige Steine vom Herzen gefallen sind bei allen Beteiligten.
Da würde ich fast schon sagen, das waren Hinkelsteine. Ja, du hast das Spiel gegen Union Berlin angesprochen, Hanna. Genau das würde ich auch sagen. War durchaus vergleichbar. Es war natürlich eine andere Art Fußballspiel, weil es auch eine andere Art von Gegner war. Aber eben auch da das späte Tor, da sogar noch tief in der Nachspielzeit per Elfmeter. Aber auch, wie jetzt von Haris Tabakovic, nach dem schönen Pass von Rocco Reitz vor der Nordkurve. Und das gibt so einem Tor natürlich nochmal eine besondere Würze. Und im Gegensatz zu dem Berlin-Spiel war dieses Tor eben auch entscheidend, dass Borussia Mönchengladbach nun das Thema Abstieg und Abstiegsangst, Abstiegsnot etc. pp. Komplett abhaken kann. Gladbach wird nächste Saison erstklassig bleiben. Und ja, wir werden uns gleich noch ausführlich drüber unterhalten und kann jetzt wirklich nach vorne schauen, muss jetzt nach vorne schauen. Aber was ich auch wichtig finde zu erwähnen, es war, und das hat auch Niko Kovac, der Trainer von Borussia Dortmund, gesagt, ein wirklich verdienter Sieg, weil die Gladbacher haben, ja, wir können es ja mal versuchen einzuordnen, aber es war auf jeden Fall eines der besten Saisonspiele und vor allem eines der konstantesten Saisonspiele.
Es war vor allem eine Leistung, die in sehr, sehr vielen Punkten gepasst hat und bei der man sich ja jetzt fragt, boah, warum geht das nicht öfter so? Also warum kriegt Borussia nicht auch gegen individuell schwächer besetzte Teams als der BVB? Warum kriegen sie es da nicht hin, hinten stabil zu stehen und vorne für Torgefahr zu sorgen? Gestern war dann ja auch einfach ein Faktor, dass Spieler wie Rocco Reitz, der ja sehr umtriebig war, der auch endlich mal in der gegnerischen Hälfte eine Genauigkeit hatte, dass die Bälle angekommen sind, der an einigen Torchancen beteiligt war. Yannick Engelhardt mit diesem Kopfball am langen Pfosten, aber auch aus dem Spiel heraus eben mit Szenen. Franck Honorat, über den man jetzt auch sagen kann, ja, ne, wo ist das jetzt die letzten Wochen geblieben? Joe Skelly, der auf links fast jeden Zweikampf gewonnen hat und ja mittlerweile dann auch in den Spielen selbst mal gefährlich vorm Tor auftaucht. Ja, dass das gepasst hat, plus diese direkten Duelle, die dann gewonnen wurden. Ich finde, Niko Kovac hat es dann auch, nach dem Spiel auch auf den Punkt gebracht, als er meinte, Gladbach sei sehr scharf, sehr bissig, sehr griffig gewesen. Aber Carsten, das sind einfach Dinge, die wir wollen sie jetzt nicht kleinreden, um Gottes Willen, weil sie waren ja nun mal gestern da und der Sieg war auch verdient. Aber man hat es einfach viel, viel zu selten in dieser Saison gesehen und deshalb darf dieser Sieg jetzt auch vor allem eines nicht. Er darf jetzt nicht so kurz vor der Saisonanalyse alles übertünchen.
das ist mal definitiv entscheidend. Also nochmal, das ist ein Sieg gegen Borussia Dortmund, gegen das bereits für die Champions League qualifizierte Borussia Dortmund oder die bereits für die Champions League qualifizierte Borussia aus Dortmund. Und dadurch kann man natürlich sagen, vielleicht waren die Dortmunder nicht mehr ganz so scharf. Aber man muss den Gegner erstmal dahin bringen und man muss ein solches Spiel erstmal so spielen, wie es die Gladbacher gemacht haben. Und das, was du gesagt hast, das war auch die entscheidende Frage, fand ich, in der Mixzone später von Ruven Schröder, der gefragt hat, warum nicht häufiger? Und dann hat er gesagt, das Ziel muss sein, dass das in der neuen Saison oder ab jetzt häufiger passiert. Und genau das ist ja das Problem. Wenn man die Saison anschaut, dann fällt einem natürlich das Spiel gegen Union Berlin ein, weil in dem die Gladbacher auch wirklich gut gespielt haben. Aber ganz, ganz selten war es wirklich so, dass man über 90 Minuten wirklich konstant gut ordentlich gespielt hat, gut verteidigt hat, sich konzentriert hat und wirklich seriös durchgespielt hat. Das ist, finde ich, auch, wenn man dann so ein Spiel wie das gegen Dortmund jetzt sieht, was diese Mannschaft dann auch in der Lage ist zu leisten, was auch der Trainer möglicherweise in der Lage ist zu leisten, indem er einfach mutig aufstellt. Weil Moya stand in der Startelf dabei und Frank Honorat, du hast ihn angesprochen, spielte diesmal auf der rechten Schiene, finde ich, einfach eine coole Position für einen Spieler wie ihn. Aber er hat es eben auch richtig gut gemacht und genau wie Joe Skelly auf der anderen Seite einfach richtig gut interpretiert. Und am Ende, das sagte dann Polanski auch bei der Pressekonferenz, er wollte damit so eine kleine Spitze gegen die Experten vielleicht auch loswerden, die oftmals das System kritisiert haben. Aber es ist natürlich so, das weiß auch jeder, wenn ein System funktionieren soll, müssen alle Spieler einfach das Beste in ihrer Position spielen. Und das war gestern es eben so, wir wollen Nico Elvedi nicht vergessen, der, das sagte Eugen Polanski, eine Weltklasseleistung gebracht hat gegen die starken Dortmunder Stürmer. Finde sowieso, dass er einer der konstantesten Spieler der Saison ist. Und ja, insgesamt, du hast es völlig richtig gesagt, hat alles gepasst. Der Sieg war verdient und jetzt heißt es Klappe zu, Dortmund besiegt, noch 180 Saisonminuten. Aber der größte Gewinn dieses Dortmund-Spiels, Hanna, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist, Gladbach hat Zeit gewonnen. Zeit loszulegen mit der Generalanalyse.
Ja, jetzt auch Zeit für die Kaderplanung. Ruven Schröder will diesen Kader umbauen, er will Dinge anschieben und ja, jetzt im laufenden Betrieb sozusagen sich jetzt nochmal konkret die Frage zu stellen, okay, wer sind denn jetzt die Spieler, von vor allem von denen, die vielleicht jetzt in der zweiten Reihe auch stecken, ja, wer sind denn da die uns nächste Saison jetzt helfen und wer nicht? Bei letzterem muss ich natürlich auch sofort an jemanden wie Florian Neuhaus denken, der jetzt ja wirklich keine Rolle mehr spielt, mittlerweile noch nicht mal mehr eingewechselt wird. Und da glaube ich, dass Schröder jetzt die Zeit nutzen wird, um nochmal so ja bei allen vorzufühlen, alles zu beobachten, in alle hineinzuhören, ein Gefühl für die Sache zu bekommen. Und er wird sich sicherlich auch nicht davor scheuen, die ein oder andere unbequeme und möglicherweise auch harte Entscheidungen am Ende zu fällen.
Ja, ich glaube, diese These, die kann man schon mal an der Torwartpersonalie ganz klar festmachen. Ich meine, Jonas Omlin ist ausgeliehen an Bayer Leverkusen, wird zurückkehren zu Borussia Mönchengladbach, aber Daniel Batz, der FSV Mainz 05, hat bestätigt, dass er gehen wird. Ruven Schröder hat sich noch ein bisschen bedeckt gehalten, aber da sind eben die Verträge noch nicht unterschrieben, aber grundsätzlich, das wird so kommen und Batz wird dann die Nummer 2 sein und damit ganz klar, und Ruven Schröder hat es auch gesagt, das wird zu einer Kettenreaktion natürlich im Torwartteam führen und auch eine klare Botschaft an Omlin mit drin, er wird da in Gladbach keine Rolle mehr spielen, sollte sich also tunlichst umschauen, dass er im Sommer einen neuen Verein findet und ja, dann ist eben die Frage, wie konsequent Ruven Schröder das dann auch durchzieht, falls Spieler wie Omlin, auch vielleicht wie ein Florian Neuhaus, wenn es um ihn geht, keinen Verein finden, ob dann auch ganz klar gemacht wird, ja, dann sitzt du eben auf der Tribüne. Das wird sich, denke ich, dann zeigen, wie der Transfermarkt verläuft. Das ist ja eine lange Transferperiode. Es gibt die Fußball-Weltmeisterschaft. Das kann auch sein, dass da relativ spät Dinge in Bewegung kommen. Und Ruven Schröder hat ja schon ganz klar gemacht, er will den Kader verkleinern. Er will eine kleinere und sagen wir auch konsequentere Gruppe haben, die dann vielleicht auch ein bisschen leichter zu führen ist. Und er wird sich die letzten Spiele, die letzten 180 Minuten in Augsburg und dann gegen die TSG Hoffenheim anschauen, mit wem er denn diese neue Borussia, die nächste Borussia für die neue Saison aufbauen will. Und das ist auch, glaube ich, das, was jetzt wirklich an Zeit gewonnen wurde. Nochmal 180 Minuten, um zu schauen, mit wem kann Borussia Mönchengladbach wirklich planen? Wer hängt sich da jetzt noch voll rein? Wer bietet sich an? Oder, wie hat es Rufen Schröder gesagt, da, wo muss man sich vielleicht dann andere Gedanken machen?
Ich habe ja auch die Frage auf der Pressekonferenz am Sonntagabend gestellt, ob denn gerade jetzt erst recht die Zeit genutzt wird, um Spielern wie Fabio Chirodia, Hugo Bolin, Will Moya in diesen letzten Spielen ja Spielzeit zu geben, weil das natürlich auch schon die Vorbereitung auf die neue Saison sozusagen ist. Und ich mir denke, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Eugen Polanski hat dann gesagt, ne, wir haben hier nichts zu verschenken. Als U23-Trainer hätte er vielleicht noch so gedacht. Chirodia für mich ja auch. Du hast eben über mutige Entscheidungen gesprochen. Was ich jetzt nicht gegen Dortmund erwartet habe, weil Kevin Dix war fit. Das hat Eugen Polanski dann auch noch am Sonntag auf der PK bestätigt. Aber er wollte einfach so die ja stabile Leistung Chirodias gegen Wolfsburg honorieren und war ja auch dann gegen Dortmund, bis er ausgewechselt worden ist, wo Polanski dann auch meinte, ja, wir sind seinem Körper sozusagen zuvor gekommen, haben ihn ausgewechselt, bevor er eben ja wieder Krämpfe hatte. Das ist sicherlich so eine Baustelle. Aber genau das sind so Kaderthemen, die jetzt da in der letzten Saisonphase im Mittelpunkt stehen. Ich finde auch, da nochmal den Bogen zu spannen zu Spielern, bei denen so harte Entscheidungen vielleicht auch noch bevorstehen. Marvin Friedrich ist da ein ganz gutes Beispiel. Der hat ja zuletzt, kam er gegen Köln im Derby vor der Länderspielpause rein, war danach noch einmal im Kader, fiel gegen Leipzig krank aus und war jetzt dann dreimal hintereinander nicht im Kader. Und weil er eben auch bei Borussia Mönchengladbach keine Rolle spielt. Und ja, so könnte es nächste Saison möglicherweise jemandem wie Florian Neuhaus gehen, klar. Aber ja, da muss Schröder dann eben, glaube ich, auch im Sommer sehr, sehr viele Gespräche führen, um den einen oder anderen auch davon zu überzeugen, den Club möglicherweise zu verlassen.
Kommen ja noch ein paar Spieler wieder, Thomas Schwanscherath zum Beispiel, der jetzt möglicherweise operiert werden soll wegen einer Leistengeschichte. Das sind dann wahrscheinlich auch die Namen, um die es dann gehen wird. Omlin, Schwanscherath, Neuhaus, also Spieler der Höherverdienerkategorie im Kader und die dann nicht loszuwerden. Das wäre, glaube ich, schon etwas, was Rufen Schröder ärgern würde. Also bei Florian Neuhaus müssen wir natürlich mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber so wie im Moment die Lage ist, glaube ich nicht, dass das nochmal in die richtige Richtung gehen wird. Das muss ja auch für Florian Neuhaus, muss das ja auch langsam in die Richtung gehen, zu sagen, ist das hier wirklich noch das, was ich will? Er sagt immer, Borussia Mönchengladbach ist mein Ding. Ja, er hat hier einen tollen Vertrag. Das ist ein großer Faktor. Aber ja, gar nicht mehr zu spielen oder gar nicht mehr im Kader zu sein, ist dann auch noch mal was anderes, als tatsächlich Spiele auf der Bank zu verbringen. Na, wir werden sehen. Rufen Schröder, glaube ich, ist aber wirklich jemand, und so kommt er ja auch rüber. Er wollte jetzt nach dem Dortmund-Spiel ganz einfach gar nicht über die weitere Zukunft reden, sondern einfach den Moment mal auch der Mannschaft gönnen, zu genießen, diesen Sieg zu genießen. Den Fans hat er noch mal ein Lob ausgesprochen. Da muss ich auch sagen, wie gegen Union Berlin, das ganze Stadion hat mitgemacht. Und da hat Rufen Schröder völlig zu Recht gesagt, dass die Mannschaft genau darauf mal gucken sollte. Wenn sie Dinge anbietet, wie gegen Dortmund, wie gegen Union Berlin, dann ist das Stadion noch da und dann ist das auch eine Wucht und dann ist das auch wirklich richtig gut im Borussia-Park. Das in der neuen Saison öfter hinzustellen. Berti Vogts sagt immer, Borussia muss zu Hause eine Macht sein. Das war sie in dieser Saison definitiv nicht. Gegen Dortmund war sie es, und mit diesem Maßstab, Borussia Dortmund, Union Berlin, das müssen so wirklich die Benchmarks sein, Schröder hat so genannt nach dem Berlin-Spiel, für die neue Saison, was Borussia Mönchengladbach in der Lage sein kann zu leisten, und dafür muss jetzt auch die Mannschaft parat gemacht werden. Und ich glaube tatsächlich, der Weg, den Kader kleiner und enger zu machen, wirklich noch konkreter zu machen und genau zu gucken, wer ist es denn, der sich, großes Wort, der sich mit Borussia Mönchengladbach committet, wer kann da sich noch empfehlen in den letzten Spielen? Also Rufen Schröder, der ist mit Sicherheit on fire, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Hi, bevor es weitergeht, habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Wir, das Podcast-Team der Rheinischen Post, haben etwas Neues für euch. Wir testen gerade die Stimme des Westens zum Hören. Das ist ein regionales Audio-News-Update mit allem, was wichtig war am Tag und was morgen wichtig wird. Kurz und knapp bekommt ihr da jeden Abend alle Infos für morgen. Das Besondere, die Stimme des Westens basiert auf Artikeln, die unsere Autorinnen und Autoren gründlich recherchiert und aufgeschrieben haben. Vertont wird das Ganze dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner dpa von einer künstlichen Intelligenz. Am Ende klingt es aber sehr menschlich, versprochen. Und bevor wir das News-Update veröffentlichen, wird natürlich auch alles nochmal gecheckt, damit auch alle Angaben korrekt sind. Ihr findet die Folgen jeden Abend auf rp-online.de/podcasts, aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen unter Stimme des Westens zum Hören. Und wenn ihr uns dann noch mitteilt, wie euch das gefällt, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr machen unter rp-online.de/Umfrage. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also, hört rein, bewertet uns und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's weiter.
Ja, lass uns vielleicht noch dann auch, weil es ja auch so Szenen nach dem Spiel gab gestern, drüber reden, wie wir gerade so Eugen Polanski wahrnehmen. Weil ich wurde vorhin auch gefragt, wie ich die Szenen nach dem Spiel deute. Ich war dann erstmal kurz so verdutzt und dachte so, was? Und da ging es halt darum, dass ja Schröder und Polanski sich nach Abpfiff direkt in die Arme gefallen sind, wo ich meinte, ja gut, aber dass du dich abklatschst und dir kurz gratulierst, das ist ja jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und ich finde auch, dass Schröder, der jetzt auch Woche für Woche die Frage nach der Zukunft des Trainers beantworten muss, sich da einfach, oder das rauszuhören ist, dass er im Prinzip nichts sagt und er ganz genau weiß, dass er sich jetzt tunlichst davor hüten muss, sich in irgendeine Richtung eben festzulegen.
Ja, definitiv. Also zum einen, glaube ich, darf man sich ja auch, egal wie die Gesamtsituation ist, über so einen Sieg wie gegen Dortmund freuen und dass natürlich der Sportchef und der Trainer sich da vielleicht auch mal zusammen jubeln und auch diesen Moment der Erleichterung gönnen. Sie haben es ja immerhin geschafft, dass Borussia Mönchengladbach nicht absteigt, beziehungsweise in dem Moment war klar, dass es definitiv die Bundesliga bleiben wird für Borussia Mönchengladbach. Einen solchen Moment darf man dann ja auch mal einfach entsprechend zusammen feiern mit der Mannschaft, aber auch Trainer und Sportchef. So, andererseits, ja klar, ich meine, Eugen Polanski, und das ist ihm ja auch absolut zugestanden, der kämpft natürlich um seinen Job. Der sagt, ich habe das jetzt hier hingekriegt, den Auftrag erfüllt, Borussia Mönchengladbach in der Liga gehalten und dann in der neuen Saison habe ich dann auch eine Saisonvorbereitung und kann die Mannschaft anders vorbereiten. Aber genau darüber müssen sich jetzt ja die Verantwortlichen, Sportchef Ruven Schröder und die Geschäftsführer Markus Aretz und Stefan Stegemann Gedanken machen, ob Eugen Polanski dann der auch natürlich in Zusammenarbeit mit Hechelmann, dem neuen Scouting-Chef und so, welcher Trainer jetzt einfach für Borussia Mönchengladbach dann der richtige sein kann, ob es dann weiterhin Eugen Polanski sein kann oder ein Trainer, der vielleicht andere Merkmale mitbringt, die dieser Mannschaft gerade mehr helfen. Das wird ja das Thema jetzt sein. Es geht da ja nicht um irgendwelche Animositäten oder irgendwas. Es geht, das betont Schröder wirklich bei jedem Gespräch, was wir mit ihm führen, wenn es um diese Thematik geht. Es geht um den Club. Und das ist natürlich auch die Pflicht, die dann da ist, zu schauen, wie kann Borussia Mönchengladbach das Ziel verwirklichen, dass man in der kommenden Saison und vielleicht auch in der weiteren Zukunft nicht mehr diese Sorgen hat, immer nach unten schauen zu müssen, sondern sich erstmal wieder stabilisieren kann und dann im gesicherten Mittelfeld und dann vielleicht zu gucken, dass man mal wieder Richtung einstellige Plätze geht. Und wenn man das tut, dann ist natürlich ein Drittel der Liga fährt teilweise noch nach Europa. Dann hat man das Thema aber nochmal. Europa jetzt ganz außen vor. Es geht erstmal darum, stabil werden. Und die Frage muss gestellt werden und die wird auch gestellt werden. Das ist, glaube ich, der Maßstab für all diese Thematiken, die jetzt anstehen, ist auch die Mitgliederversammlung und die Kernthemen, die die Fans da aufgebracht haben. Ein Kernthema war der Trainer. Und da werden sich die Verantwortlichen des Clubs jetzt die Frage stellen müssen, ist Eugen Polanski der richtige Trainer? Frage 1. Frage 2. Wer nicht, wer kann der richtige Trainer sein? Und das sind 2 Wochen mehr Zeit, auch diese Frage jetzt zu stellen. Eugen Polanski hat noch 2 Spiele. Er wird diese Spiele als Bewerbung sehen müssen, auch wenn er selber das mit Sicherheit so nicht akzeptieren wird. Aber es ist einfach Fakt.
Kommunikativ ist Eugen Polanski ja jetzt so, zumindest auf den Pressekonferenzen rund um die Spiele, gerade so unterwegs, dass er immer wieder betont, für was er geholt wurde, was seine Aufgabe war, dass er Gladbach eben den Klassenerhalt sichern sollte. Und das hat er dann auch wieder gestern gesagt, dass sie eigentlich dachten, dass das bis zum 34. Spieltag dauern würde. Jetzt ist es nach 32 Spieltagen schon fest. Also er ist also sehr darauf bedacht, dass man diesen Klassenerhalt auch wirklich als ja fast schon das Maximum, was eben möglich ist, anerkennt. Aber, und da muss er sich ja jetzt auch vor allem nach diesem Dortmund-Spiel schon auch als Trainer hinterfragen, warum es da geklappt hat, dass seine Spieler das so angenommen haben. Auch, was heißt das, da kommen wir dann auch noch gleich zu, was heißt das möglicherweise personell fürs Augsburg-Spiel? Aber er muss sich einfach vorwerfen lassen, dass seine Mannschaft, und ich stelle nicht in Frage, dass Eugen Polanski diese Schärfe und diese Einstellung auf dem Platz nicht schon immer von seiner Mannschaft gefordert hat. Im Gegenteil, ich glaube, er ist ja gerade jemand, der sowas dann auch eigentlich verkörpert oder verkörpern will oder vorleben will. Aber gestern war halt mal der seltene Fall, dass seine Mannschaft das angenommen und auch umgesetzt hat.
Und das ist, glaube ich, genau der Faktor, dass man schon das Gefühl hat, dass man aus dieser Mannschaft mehr machen kann und eben auch die Erwartung hatte, dass Eugen Polanski das tut. Ich meine, man hat ihn als Spieler noch im Kopf, als sehr dynamischen Spieler, als einen entscheidungsfreudigen Spieler. Entscheidungsfreudig ist er natürlich jetzt auch als Trainer. Aber ich finde gerade diesen Satz, du hast das eben schon zitiert, dass er gesagt hat, ja, in der U23 hätte ich das jetzt vielleicht gemacht. So, das bedeutet, der Eugen Polanski, Bundesliga-Trainer, ist offenbar anders in manchen Fragen, was wahrscheinlich auch normal ist, aber es ist nun mal Fakt, anders als der U23-Trainer und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender und hat vielleicht dann auch zu sehr darauf geachtet, und wir reden ja auch dann immer über die Menge der Gegentore, die Borussia Mönchengladbach in den Jahren zuvor bekommen hat. Es ging darum, das zu reduzieren. Andererseits hat man eben auch erst nur 37 Tore erzielt. Also der Fußball war sehr schleppend. Und nochmal, wenn man dann so ein Spiel wie jetzt Dortmund sieht, dann denkt man sich halt, Leute, ihr könnt es doch besser. Und es ist wirklich schade, dass das so selten abgerufen wurde. Und das ist natürlich auch ein Zusammenspiel von Mannschaft und Trainer. Das ist ganz klar. Wenn der Trainer klare Vorgaben gibt und sagt und auch vielleicht Mut in der Seitenlinie ausstrahlt, es war ja jetzt ja auch kein Break nach der Halbzeit da, wie so oft in den vergangenen Spielen, wo man nicht verteidigt hat, was man hat, sondern wo man mehr wollte. Und das mehr wurde dann eben auch durch das Tor von Haris Tabakovic dann eben geholt. Das sind einfach Dinge, die Polanski mit Sicherheit dann auch auf seine Karte schreiben muss, unter anderem. Und wie gesagt, die Vereinsbosse müssen jetzt auch überlegen, ob er entwicklungsfähig ist, ob was er nun aus diesen Spielen, die er für Borussia als Cheftrainer absolviert hat, dann eben mitgenommen hat, wie er sich auch entwickelt hat. Und das ist ja ein junger Trainer. Aber er hat Erfahrung gesammelt, Eugen Polanski, die Mannschaft. Und jetzt muss man eben wirklich die Frage stellen, Hanna, und das wird wirklich die Kardinalfrage des Sommers sein, weil alles andere natürlich sich auch daran ausrichtet. Deswegen muss es auch früh entschieden werden. Wie geht es weiter in der Trainerfrage? Denn dann müssen ja auch die Scouts, muss André Hechelmann, muss Ruven Schröder wer auch immer da alles beteiligt ist an der Spielersuche, müssen dann ja entsprechend auch die Mannschaft ausrichten.
Das sind für mich auch ganz entscheidende Faktoren. Eugen Polanski war ja gestern dann auch wieder sehr gewillt zu betonen, dass es jetzt auch wieder unabhängig vom System, ob sie jetzt Dreierkette oder Viererkette spielen, alles interpretierbar ist, sondern dass es eben diese Art und Weise, die er ja sehr gerne auch immer hervorhebt, dass die halt gestern mal gepasst hat. Trotzdem ist es ja schon ein Unterschied, ob du, wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel nehmen, du möchtest dich auf den Außenbahnen verstärken, egal ob links oder rechts, was ja im Sommer der Fall sein könnte, dann macht es ja doch einen Unterschied, ob du eben Außenbahnspieler, Schienenspieler, Flügelverteidiger für ein System mit einer Dreierkette oder einer Viererkette suchst. Und ganz unabhängig davon, da haben wir gestern auf der Autofahrt auf dem Heimweg ja auch noch kurz drüber gesprochen, steht für mich darüber noch viel übergeordneter die Frage, für welchen Fußball möchte Borussia Mönchengladbach als Club allgemein stehen? Wie sehr, und dass dieser Wille grundsätzlich vorhanden ist, das wurde ja jetzt zumindest häufig betont. Ich würde mir wünschen, dass man es noch häufiger auch wirklich sieht. Wie sehr möchte dieser Verein auf junge Spieler setzen? Was müssen die Spieler mitbringen? Was sind so unverhandelbare, ja, nenn es Tugenden, nenn es Eigenschaften, nenn es Dinge, die sich in Werten, in Daten auch widerspiegeln. Was sind da Faktoren, die jemand mitbringen muss, der in Gladbach spielt? Und anhand all dessen ist die Trainerfrage eine sehr, sehr wichtige. Aber Gladbach muss ja auch wieder dahin kommen, dass man eine Vereins-DNA hat, für die man dann Trainer verpflichtet. Und nicht, dass man einen Trainer verpflichtet und dann stilistisch mit dem nächsten Trainer wieder eine Rolle rückwärts macht. Und so wie es halt in den vergangenen Jahren dann oft der Fall gewesen ist.
Na, ich meine, dieses, wofür, für welchen Fußball will ein Verein stehen? Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist man ja damals in das Borussia-Barcelona-Thema so ein bisschen reingeschlittert, weil dann plötzlich Lucien Favre kam und der hat das halt mitgebracht. Die Mannschaft war vorbereitet, sicherlich, es waren viele Spieler oder Spielarten von Spielern da. Aber dass es dann eben in diese, sagen wir mal, Tiki-Taka-Richtung ging, das kam dann natürlich durch Lucien Favre. Das war jetzt ja kein Plan, der von langer Hand vorbereitet war. Aber natürlich wird Borussia Mönchengladbach immer mit einer gewissen Art von Fußball in Verbindung gebracht. Finde ich übrigens auch richtig. Und dass man jetzt sagt, okay, Gladbach spielt jetzt wie, man hat dann ja immer so seine Beispiele, wie Union Berlin, viel mit langen Bällen, mit zweiten Bällen. Das werden die Fans, glaube ich, auf Dauer nicht so toll finden. Oder dass man eben wie beispielsweise Schalke sehr viel über Läufe und Dynamik kommt, definitiv immer mit einer Dreierkette, all diese Dinge und auch viel mit klassischem, klaren Mittelstürmer spielt, alles auch aus der Historie der Clubs teilweise eben hervorzieht. Da muss Gladbach sich dann wieder ein bisschen aufstellen und ich glaube, es wird immer so eine Mischung sein. Ich habe dann so als Beispiel, wie das auch in der Neuzeit aussehen kann, einfach diese Zeit der letzten Saison von Dieter Hecking, als Gladbach ja sowohl Pressing-Momente hatte, als Pressing noch nicht gar nicht so ein ganz riesiges Thema war, aber damals mit Flo Neuhaus und Jonas Hofmann, die ja dann wirklich sehr weit vorne teilweise als Achter angelaufen sind und gleichzeitig aber dann eben auch in der Lage zu sein, und wir erinnern uns alle an dieses 62-Pässe-Tor auf Schalke. So diese Mischung ist, glaube ich, das, was Gladbach dann ausmacht, die DNA, dass man eben schon Fußball spielt, also nicht Fußball arbeitet oder kämpft, sondern spielt, aber dass man eben auch die Möglichkeit hat, über den Kampf und über das Arbeiten ins Spiel zu kommen. Und das sind, glaube ich, die Erfordernisse des modernen Fußballs, der nicht mehr so klar definiert ist. Selbst beim FC Bayern merkt man, dass eben alle Komponenten irgendwo gestresst werden und dass am Ende ja die Bayern in der Disziplin Laufarbeit zum Beispiel von Platz 18 auf Platz 1 hochgegangen sind, was die Qualität der Mannschaft nochmal verbessert hat. Das zeigt, dass eben nur mit Dominanz kannst du nicht viel machen, aber du musst eben auch diesen läuferischen, kämpferischen Aspekt drin haben. Also ich glaube, einen Trainer zu finden, der vor allem eines auch noch ist, der A, Siegeswillen vermittelt, B, auch eine Art Fußballlehrer ist, um eben diese Gladbacher Mannschaft, und auch das hat man in dieser Saison gesehen, die noch dazulernen muss, die entwickelt werden will, die sich nicht von alleine entwickelt, die entwickelt werden will. Da braucht es eben jemand, der das anleitet. Und ich glaube, das sind so die Komponenten, die wirklich wichtig sind. Aber Hanna, wir sind uns auch mal ganz ehrlich, die ganz, ganz große und allerwichtigste Komponente ist doch, möglichst viel Qualität im Kader zu haben, ganz egal, wie alt die Spieler sind. Ich bin mir zum Beispiel sehr sicher, dass man einen erfahrenen Boss in der Mannschaft haben muss, einen zweiten Tim Kleindienst. Man weiß noch nicht, wie Tim Kleindienst zurückkommt, einen, der diese Mannschaft anführt. Und das wäre für mich erstmal das Allerwichtigste. Und dann darum kann man dann eben Spieler wie Vail Moya, der gestern richtig gut war, weil die Mannschaft gut funktioniert hat, dann wird es auch einfacher für die jungen Spieler. Und wenn man das hinbekommen hat, eine klare Achse zu bilden, dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft. Und ich glaube, wir beide, Hanna, sind nicht böse drum, wenn wir mehr solche Spiele sehen, wie wir es jetzt gegen Dortmund gesehen haben, wo einfach alle Komponenten dabei waren und auch gestimmt haben.
Wenn man das jetzt in den letzten zwei Saisonspielen hinbekommen würde, dass dann diese Art und Weise, die ich jetzt hier auch nochmal aufgreife, dass die dann stimmt, dann ist es ja Richtung Saisonende vielleicht ein etwas versöhnlicher ausklang. Auch einer, der vielleicht für einen versöhnlicheren Abschied mit Eugen Polanski, wenn er denn kommt, sorgen könnte. Nichtsdestotrotz, auch eben da, als du die Mitgliederversammlung angesprochen hast, hatte ich auch noch mal den Gedanke, dass das schon letzte Woche sehr, sehr viele Wahrheiten über den Verein noch mal gestützt hat und dass da auch schon sehr, sehr gutes Stimmungsbild der Fans rübergekommen ist und auch die, ja, einfach die zahlreichen Baustellen, die dieser Verein auf vielen Ebenen bei der Führung angefangen, über den Trainer, über viele Leute in der Mannschaft, dass die eben vorhanden sind. Und deshalb wird es auf jeden Fall ja spannend zu sehen sein, wo das im Sommer hinführt. Für uns, Carsten, wird das in der Berichterstattung auf jeden Fall nicht langweilig. Bin auch gespannt. Vielleicht können wir darüber jetzt nochmal kurz auf Daniel Bass zu sprechen kommen, welche Namen da als nächstes in der Gerüchteküche auftauchen. Es ist jetzt Montagnachmittag, 14.45 Uhr. Nico Bungert, der Sportdirektor der Mainzer, hat am Sonntagabend den Abgang von Daniel Batz bestätigt. Du hast eben schon gesagt, dass Schröder ja auch gesagt hat, das ist ein interessanter Spieler, ist ja das nicht abgestritten. Und wir sprechen ja oft mit sportlich Verantwortlichen über Gerüchte und ich glaube, wir sind uns einig, so wie Schröder das gesagt hat, gibt's da eigentlich keine zwei Deutungen. Daniel Batz hat noch nicht unterschrieben, aber er wird kommen, er wird ablösefrei von Mainz 05 kommen und ja, ist damit nach Hugo Bolin, der ja als Sommerzugang offiziell gilt durch diese Leihe, die in einen Kauf umgewandelt wird, der zweite Zugang für die neue Saison.
So, und jetzt, Hanna, verrate ich dir was Exklusives. Also, ich sage vorher Augenzwinkern. Batz, Bolin, Borussia. Das scheint ein Prinzip zu sein, dass die neuen Spieler jetzt erstmal mit dem B anfangen, um sich dann mit Borussia zu identifizieren. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, dass beide Transfers viel aussagen über die Richtung, in die es geht. Zum einen, Ruven Schröder hat das nochmal gesagt, kreativ. Das ist, sind ja kreativ, nennen ja Sportdirektoren meistens ablösefreie Spieler zu finden und zu holen. Hugo Bolin ist dann Batz, ist ein erfahrener, ein älterer Spieler, der als Nummer zwei dann eben den Moritz Nikolas backuppen soll und dann eben bereit sein soll. Er hat gezeigt, als hinten ein Mainz verletzt war, dass er auch eine richtig gute Nummer eins sein kann. Also falls irgendwas schief geht bei Moritz Nikolas oder der möglicherweise sogar den Verein verlässt, dann hat man da wirklich jetzt schon mal vorgesorgt auf der Torhüterposition. Und Hugo Bolin ist ein Spieler, der kommt aus einer kleineren Liga von Malmö FF und hat viel Entwicklungspotenzial, hat einen kleinen Kaufpreis mit 2 Millionen Euro. Und das sind so die Dinge, ablösefreie Spieler, Spieler, die im letzten Vertragsjahr sind oder eben aus kleineren Ligen, in denen die Spieler noch nicht ganz so teuer sind, da eben zu schauen und Spieler zu holen. Du hast es, wir haben auch schon mal über Rani Khedira berichtet von Union Berlin. Das wäre dann der, den ich dann in diese Kategorie Chef einordnen würde. Kapitänsbinde trägt er auch und bei Union Berlin des Öfteren. Ist ein ganz, ganz erfahrener Mann und könnte dann einer sein, um den herum dann so eine Mannschaft geschichtet wird, der dann als Sechser mitten in der Zentrale steht. Finde ich auch eine gute Position für einen Boss. Und das wäre dann so ein Transfer, wo ich sage, ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen. Wichtig für die Mannschaft. Und es geht ja auch darum, die vielen jungen Talente, wie gesagt, ein Vel Moya ist doch klasse. Der hat sich wirklich in die Saison reingefuchst, hat zwar zuletzt nicht so viel gespielt, war jetzt aber in diesem entscheidenden, in diesem wichtigen Spiel dabei. Was ja auch zeigt, dass Eugen Polanski, dass der Club ihm vertraut. Und Vel Moya, wir haben nachher kurz mit ihm gesprochen, der war richtig froh und glücklich, dass er dabei sein durfte. Und das sind ja die ganz großen Erlebnisse, aber die bekommt man auch nur, wenn man die Qualität mitbringt. Und das ist ja auch der Blick gerichtet auf die Talente. Da sind viele bei Borussia Mönchengladbach. Viele haben ja auch schon ein bisschen vorgespielt in den Testspielen. Und da ist ganz klar, wer die Qualität bringt, wird auch eine Chance bekommen. Und ich glaube, das ist bei jedem Verein so. Wenn ein eigenes Talent wirklich die Qualität hat, wird man doch froh sein, wenn man es dann einbringen kann. Und ich kann mir das so vorstellen, du hast halt für jede Position vielleicht zwei Leute, die und dann aber eben abgedeckt werden, noch hinten von der dritten, das ist dann ein Talent. Wenn man mal Kader so aufbaut, dann werden die Talente auch zum Spielen kommen. Und ja, das wäre so das Prinzip. Und ja, genau nach dem Prinzip wird Ruven Schröder auch schauen. Aber nochmal, ich glaube, als allererstes und allerwichtigstes sollte man wirklich die Trainerfrage beantworten, in welche Richtung auch immer.
Jetzt hast du auch mit deiner B- und Borussia-These mir eine gute Vorlage geliefert zu Winsley Boteli. Ihr merkt, weil wir jetzt über Daniel Batz gesprochen haben und jetzt auch über Winsley Boteli, es geht langsam los. Der Transfersommer klopft an. Wir haben ja letzte Woche, falls ihr es nicht mitbekommen habt, darüber berichtet, dass nach unseren Infos eben ein Verbleib von Winsley Boteli in Gladbach beziehungsweise eine Rückkehr, ist ja an den FC Sion ausgeliehen, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber Gladbach winkt da eine Ablösesumme im Bereich von 3,5 Millionen Euro. Wenn der FC Sion die Kaufoption in dieser Höhe zieht, wenn nicht, gibt es aber zum Beispiel Brügge, die 3,5 Millionen Euro geboten haben. Und Carsten, als das letzte Woche so die Runde machte und als auch über unseren Text diskutiert wurde, ja, da habe ich da schon bei den Fans auch einen leisen Aufschrei wahrgenommen nach dem Motto, ja, warum lässt man den jetzt gehen, den könnten wir doch gut gebrauchen und nächsten Sommer ist er dann vielleicht 10 Millionen Euro wert, der muss doch wieder zurück nach Gladbach kommen.
Ja, ich glaube, das ist so diese Urangst der Gladbach-Fans, einfach seine Talente zu verlieren. Die liebgewonnenen Talente, die jungen Fohlen, das gibt's ja nun wirklich, zieht sich das durch die Geschichte von Borussia Mönchengladbach als roter Faden, einfach Talente, die sich entwickelt haben, dann abzugeben. Boteli hat sich ja hier in Gladbach nicht durchgesetzt. Das darf man ja nicht vergessen. Er ist dann ausgeliehen worden mit dieser Kaufoption nach Sion und er hat sich da entwickelt. Das ist der nächste Schritt und das ist ja was, auf das dann beispielsweise auch Mirko Sandmöller, der Nachwuchsdirektor, da immer darauf hinweist, dass eben die Ausbildung von Gladbach natürlich nicht nur im ersten Team Borussias münden kann, sondern dass eben auch Spieler ausgebildet werden, die man dann verkauft. Und 3,5 Millionen für einen Spieler, den man ausgebildet hat, das ist schon gutes Geld. Es kann ja nicht immer ein 15 Millionen Transfer sein, wie bei Jordan Bayer zum Beispiel, oder ein 20 Millionen Transfer jetzt bei Rocco Reitz. Das sind ja Top-Transfers, die Jugendabteilung auf dem Niveau von Borussia Mönchengladbach dann produziert. Und wenn jetzt ein Winsley Boteli für 3,5 Millionen dann eben den Vereins wechselt, dann ist es natürlich eine tolle Einnahme für Borussia Mönchengladbach. Wir haben eben über Ugo Bolin gesprochen. Den kann man für so eine Einnahme dann schon kaufen, den Spieler. Also das ist nicht wenig für einen selbstgemachten Spieler. Und deswegen, ich glaube, mit diesem Leid müssen die Gladbach-Fans dann tatsächlich leben. Und man darf auch nicht vergessen, wenn Boteli zurückkehren würde, dann würde möglicherweise für ein anderes Talent der Weg nach oben eben zugemacht werden, weil ein Kader hat halt nur eine gewisse Anzahl von Plätzen und die wollen wohl verteilt sein. Und da muss man eben schauen, wenn eine Geschichte zu Ende ist, wir denken an Kilian Saug, der galt ja auch über ein, zwei Jahre als das ganz große Talent von Borussia Mönchengladbach und am Ende war es dann Vel Moya, der gar nicht so lange Zeit im Fokus gestanden hatte, der vorbeizog.
Diejenigen, die dann gerne Winsley Boteli bei Borussia sehen wollen würden, die würden aber gerne ab Sommer auch Yahya Mangudanfa bei den Profis sehen. Und wie du es gesagt hast, da kann der eine dann dem anderen im Weg stehen. Was man, also ich sehe das bei Winsley Boteli auch aus mehreren Perspektiven, er hat, das ist, kann man schon so sagen, bei Gladbach jetzt in seinem letzten U19-Jahr, indem er ja dann auch hauptsächlich schon in der U23 gespielt hat, jetzt tatsächlich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht die Chance bekommen, sich zu zeigen. Er hat dann auch mit diesem Wechsel jetzt so, das ist, wenn man mit Leuten spricht, die ihn da auch öfter beobachten, auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung nochmal so einen riesigen Sprung nach vorne gemacht, hat so gelernt, was alles dazugehört, wenn man Profifußballer ist, ja, welche Einstellung da gefragt ist und auch aus seiner Sicht, also selbst wenn Gladbach jetzt sagt, okay, wir holen dich zurück, da ist ja die Frage, was kann Gladbach so einem jungen Spieler, der jetzt ganz, ganz dringend viel Spielzeit braucht, was kann man ihm denn anbieten? Und er wäre da ja nächste Saison maximal Angreifer Nummer 3 und dann wird er ja auch für sich sagen, ja okay, klar, können wir so angehen, aber hey, ich habe hier die Möglichkeit, woanders mindestens Stürmer Nummer 2 oder eben auch Stürmer Nummer 1 zu sein oder zumindest regelmäßig auf meine Startelf-Einsätze zu kommen und ihr kriegt noch 3,5 Millionen für mich. Also ja, und dann am Ende, wenn man einen Strich drunter zieht, halt auch dieser Fakt. Und ich weiß, es gibt sehr, sehr viele da draußen. Ihr könnt das wahrscheinlich alles nicht mehr hören, immer wieder. Unser Verweis auf diese finanzielle Situation. Aber du hast mit Hugo Bolin da ein ganz gutes Beispiel gebracht. Und so wie Gladbach ja momentan agiert auf dem Transfermarkt und wie sie auch agieren müssen, können dir 3,5 Millionen eben, wenn wir jetzt von Hugo Bolin weggehen im Sommer, trotzdem ein, zwei andere Spieler sichern. Das ist auch Fakt.
Ganz genau. Und das sollte man dann im Blick haben. Und ja, man bildet eben aus, einerseits natürlich und auch zuvorderst für die eigene Mannschaft, für die eigene Bundesligamannschaft, für die eigene Regionalligamannschaft teilweise. Aber es kann eben auch nicht jeder Nachwuchsspieler den Weg ganz durch schaffen. Und wenn man dann jetzt die aktuelle Mannschaft sieht, man hat eben das Top-Talent, das seine ersten Schritte in der Bundesliga gemacht hat, seine ersten beiden Tore erzielt hat, Vereinsrekorde gebrochen hat mit Velmoja. Dann hat man einen Kapitän bzw. Vizekapitän, der die aufgrund der Situation von Tim Kleindienst eigentlich der Kapitän war, Rocco Reitz, der jetzt 20 Millionen Euro in die Kasse bringt. Ja, er wechselt zu RB Leipzig. Ja, er hat auch wieder ein paar Pfiffe bekommen. Ja, aber man hat, glaube ich, auch nach seinem Pass auf Tabakovic und dann dem Tor gesehen und nachdem der Schiedsrichter das auch freigegeben hat, wie extrem er sich gefreut hat. So, also Rocco Reitz auch ein Eigengewächs und Moritz Nikolas nicht zu vergessen. 12:0 Spiele in dieser Saison, einer der absoluten Top-Torhüter der Bundesliga. Ich habe gestern noch kurz mit ihm gesprochen. Er macht da wirklich auch so einen völlig zufriedenen Eindruck. Er weiß, was er geleistet hat, aber er will auch mehr. Er ist nicht damit zufrieden. Er sagt, natürlich als Mannschaft, da muss mehr kommen. Das hat er beispielsweise in Leipzig gesagt. Das hat er nach dem Mainz-Spiel gesagt, weil er einfach auch ein erfolgreicher Torwart sein will. Er will gewinnen. Da ist ihm wahrscheinlich die Null weniger wichtig als am Ende das Ergebnis, was da steht. Wenn beides zusammenkommt wie gegen Dortmund, freut er sich am meisten. Aber auch er selbst entwickelt. Torwart Nummer 1 selbst entwickelt. Mannschaftskapitän selbst entwickelt. Ein Top-Talent, das Vereinsrekorde bricht. Das ist natürlich, sind so Aspekte dieser insgesamt missratenen Saison, die aber ganz schön sind. Und ich glaube, dass die Fans wirklich nicht erwarten können, dass jedes einzelne Talent es schafft. Und da hat natürlich jeder auch so seine Lieblingstalente. Vielleicht Botelli war jetzt einer, der im Nachwuchs natürlich auch richtig für Furore gesorgt hat, richtig klasse gespielt hat, ebenso wie ein Kilian Saug. Aber es hat halt nicht geklappt. Man wünscht dann eben, und das ist, glaube ich, das, was die Gladbacher mit auf den Weg geben, diesen Talenten auch bei den anderen Stationen Erfolg. Und ja, also insgesamt zeigt das ja, dass man zumindest Spieler ausgebildet hat, die ein bisschen was können. Und in dem Fall profitieren aber andere davon. Das ist ganz klar. Und es wird auch nie die Situation geben, dass es keinen Fan gibt, der sich darüber ärgert, dass ein Talent verloren geht. Und das ist eben auch Borussia Mönchengladbach. Die Erwartung, dass immer jugendliche Spieler oder junge Spieler, selbstgemachte Spieler ganz durchstechen und da dann für Furore in der Bundesliga im eigenen Club sorgen. Das ist ganz klar. Apropos Furore in der Bundesliga, Anna, 45 Minuten rum und es gibt noch einen Gegner, über den wir sprechen müssen, nämlich es gibt ja auch noch zwei Fußballspiele in dieser Saison und das erste ist am Samstag beim FC Augsburg. Sprechen wir über die Aufstellung, oder?
Lass uns da mal noch kurz einen Blick drauf werfen. Das soll ja auch nicht untergehen, dass bei all unseren Einordnungen und Interpretationen, die jetzt nicht mit dem Geschehen direkt am Wochenende zusammenhängen, dass eben dann auch noch eine Saison zu Ende gespielt wird. Ja, jetzt hat natürlich Carsten, ich würde mal zumindest mit dem ersten Teil der Aufstellung vorlegen, das gestrige Spiel zumindest dafür gesorgt, dass es in jedem Fall eine Änderung geben muss, weil Nico Elvedi eben seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Ist dadurch für dich auch klar, dass vor Moritz Nikolas sehr wahrscheinlich Philipp Sander, Kevin Dix und Fabio Chiarodia in der Dreierkette verteidigen werden? Oder hast du jemanden wie Takai und ja, ich habe ihn eben auch mal erwähnt, Marvin Friedrich da plötzlich im Kopf?
Tatsächlich nicht, wobei ich glaube, dass wahrscheinlich Sander die mittlere Position einnehmen wird. Ich meine, das wäre beim letzten Mal auch schon so gewesen, als Elvedi nicht da war. Aber ansonsten, klar, Kevin Dix hat sich zu einem der Führungsspieler in der Mannschaft entwickelt, hat jetzt vielleicht auch, weil er zwischendurch gefehlt hat, nicht gespielt und wird definitiv wieder in die Mannschaft kommen. Und Fabio Chiarodia, finde ich, hat einfach seine Chance genutzt, hat gegen den BVB mit zu der Verteidigung gehört, die zu Null gespielt hat. Und das ist ein tolles Ergebnis. Und deswegen sehe ich da eigentlich keinen Grund, ihn rauszunehmen. Ja, und Philipp Sander hat sich da jetzt ja so wirklich reingefunden. Fuchs in diese Rolle als Innenverteidiger, wird auch wissen, dass das für ihn auch in der nächsten Saison vielleicht eine Chance sein wird, selbst wenn, gerade wenn eine Dreierkette weitergespielt wird. Wir gehen ja doch so ein bisschen davon aus, dass Borussia Mönchengladbach in der neuen Saison auch um der offensiveren Ausrichtung willen auf eine Viererkette umstellen wird. Aber klar, er hat sich da etabliert und da sehe ich jetzt gar keinen Grund, am Ende der Saison ihn da rauszunehmen. Also ganz klar, die Dreierkette, so wie du so genannt hast, steht. Und ich glaube auch davor, Hanna, also davor würde ich auch nichts ändern. Und das gilt übrigens für alle Linien.
Es hat jetzt so gut funktioniert am Sonntag und man ist da jetzt eigentlich auch gespannt oder möchte wissen, kann das in dieser gleichen Konstellation halt vielleicht nochmal funktionieren? Und mir hat auch dieses Zusammenspiel zwischen, ja, ich würde jetzt mal Engelhardt, Reitz, Stöger als diese drei zentralen Spieler vor der Abwehr nennen, egal wie die sich dann letztlich aufstellen oder positionieren. Es war ja gestern auch phasenweise, dann war es mal mit Ball ein 3-4-2-1, wenn Reitz hochgeschoben hat, wenn sie tief verteidigt haben, war es mal ein 5-4-1. Stöger hat sich da mal in den Aufbau fallen lassen, dann war es aber auch mal Engelhardt, der sich den Ball abgeholt hat. Und ich hätte es nicht gedacht, dass Kevin Stöger nochmal zu ja so stabilen Leistungen in dieser Saison findet und sehe ihn daher genauso wie die beiden anderen gesetzt und gehe auch da auf den Außenbahnen auf rechts mit Honorar und auf links mit Skelly.
Ja, also Honorar, muss ich jetzt mal sagen, ich habe es mit dem Kollegen Thomas Gruhlke, haben wir tatsächlich schon öfter diese Version wäre jetzt ein bisschen übertrieben, diese Version mit ihm auf der Seite durchgespielt. Das ist für mich ja immer so die Kostic-Variante. Frankfurt damals mit dem verkappten Spielmacher auf der linken Seite war es dann. Da hat Eugen Polanski nochmal darauf hingewiesen, dass er ansonsten ja mit Jens Kastrop spielt. Der ist jetzt rot gesperrt für den Rest der Saison, wird also nicht mehr spielen. Ich halte aber dann Honorar noch immer für die offensivere Variante, weil er eben ein Stürmer ist und entsprechend auch dann sagen wir strukturiert ist, was sein Spiel angeht. Aber er hat es halt richtig seriös gemacht, auch nach hinten. Er hat seine Geschwindigkeit nach hinten eingebracht, hat da die Wege zugestellt, hat aber auch nach vorne was gemacht. Und hat mir gut gefallen, so die Variante. Man hat dann einfach, finde ich, auch so vom Spirit her, du hast einen Stürmer, der auf der Seite spielt, aber es ist ein Stürmer und das sagt dann einfach auch, finde ich, in die Mannschaft rein, Mensch, da wird jetzt offensiv gespielt, finde ich gut. Der Kastrop ist ja schon auch eher Mittelfeldspieler, was heißt schon auch eher, er ist Mittelfeldspieler, möglicherweise auch einer, der dann aus der Sechserposition im richtigen Leben dann herauskommt, also doch was defensiver. finde ich gut. Und Joe Skelly, der hat ja damals unter Adi Hütter öfter mal auf links gespielt und macht das eigentlich sehr gut. Kurioserweise liegt ihm das scheinbar besser, auf der anderen Seite zu spielen. Fand ihn da auch gut. Und Kevin Stöger ist vielleicht ein Spieler, dem man einfach Vertrauen schenken muss. Bei dem man das Gefühl erwecken muss, dass er gebraucht wird, dass er wichtig ist für die Mannschaft. Er ist jetzt so ein feingeistiger Spieler, ein Freigeistspieler, der dann eben seine Sachen macht, aber man muss ihn eben auch stützen. Das wird auch, finde ich, eine Aufgabe des neuen Trainers in der neuen Saison sein, weil so ein Stöger wird ja da sein wahrscheinlich, genauso wie ein Rainer wahrscheinlich da sein wird. Die haben ja längerfristige Verträge. Diesen Spielern dann vielleicht einfach nochmal ein anderes Selbstvertrauen einzuimpfen, wenn sie dann eben auch gesundheitlich mitmachen, Klammer auf, insbesondere Rainer, Klammer zu. Aber Stöger ist für mich schon einer, der da nochmal eine andere Wichtigkeit erlangen kann und es ja auch getan hat zum Ende der Saison. Also von daher gut. Und ich finde ihn auch so, wenn er vorne mit dem nach vorne stößt und dann eben Velmoja noch dabei ist als ganz junger Spieler, das ist schon eine spannende Variante. Und da würde ich auch sagen, auch wenn die Augsburger schon eher haudegenhaft unterwegs sind, würde ich ihn trotzdem stellen. Einfach um ihm auch jetzt genau wie Stöger dieses Vertrauen auszusprechen. Ja, und Haris Tabakovic, den braucht man halt vorne als Rambock, als Torschützen, und auch hinten als Kopfballspieler. Das darf man auch nicht vergessen.
Stichwort Selbstvertrauen, das wird Haris Tabakovic nach seinem Tor ja jetzt sicher mitbringen und verkörpern, genau wie auch die von dir anderen genannten. Also fassen wir zusammen, wir rechnen damit, dass Kevin Dix für Nico Elvedi reinkommt, würden aber jetzt vor Beginn der Trainingswoche erstmal nichts ändern. Was dann noch fehlt, unser Ergebnistipp. Und da habe ich ein 1-1 im Kopf. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe jetzt tatsächlich an 2-2 gedacht, aber das wäre dann ja unspannend. Weil, also erstens ist ein 1-1, glaube ich, wahrscheinlicher. Und zweitens sage ich jetzt einfach mal, Augsburg hat natürlich noch Ambitionen, möglicherweise Ambitionen. Also das wird schon eine heiße Kiste. Deswegen, schwer zu sagen. Also ich tue mich jetzt gerade schwer und ich sage jetzt einfach mal 2-2. So, jetzt bleibe ich doch bei den 2-2. Tut mir leid. Aber ich habe erst überlegt, Gladbach einen Sieg zuzusprechen. Aber die Augsburger darf man ja nicht unterschätzen. Also die machen das schon richtig gut und spielen ja eine herausragende Saison und wollen mit Sicherheit auch im eigenen Stadion da wenigstens diese kleine Chance da vielleicht Richtung Europa noch bewahren. Und wenn Gladbach da einen Punkt holt, dann fände ich das schon gar nicht so schlecht. Dann gibt es noch das Heimspiel gegen Hoffenheim, das sicherlich dann auch eines wird, was Gladbach gerne gewinnen will. Also sagen wir erstmal diesen Punkt und einigen wir uns drauf, dass entweder 2 Tore fallen oder 4.
So sieht's aus und in diesem Sinne eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de